Ja, dann darf ich zu euch das Wort Gottes sprechen und das Thema ist Dein Glück, ein Glück, die Agenda des Königs. Und ich möchte über die Seligpreisungen sprechen. Und ich lese dazu aus Matthäus 5. Als er aber die Menschenmenge sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm, und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sagte: Glückselig oder glücklich sind die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glücklich sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glücklich sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Glücklich sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Dieses Gottes lebendige Wort möge Gott seine Wahrheit in unsere Herzen schreiben. Jesus im Matthäusevangelium wird als der König Israels uns vorgestellt, ja, als der König, der die Verheißungsgeschichte seines Volkes, der das Harren seines Volkes sozusagen auf einen neuen König erfüllt. Das ist sozusagen auch der Grund, warum wir im Matthäusevangelium ganz am Anfang direkt ein Geschlechtsregister haben. Ja, weil sozusagen der König sich nachweisen muss, dass er wirklich aus der Familie Davids kommt, was wir zum Beispiel im Markusevangelium nicht haben oder im Johannesevangelium, wo Jesus uns als der Sohn Gottes vorgestellt wird, der ohne Anfang, ohne Ende ist, der kein Geschlechtsregister hat. Deswegen fängt Matthäus an mit dieser prägnanten Überschrift in Vers 1: Dies ist die Geschichte der Vorfahren Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Wow, was ein Anfang. Ja, das ist die Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Matthäus macht sofort zu Beginn des Evangeliums deutlich: Leute, ich setze hier mittendrin ein, aber die Geschichte von Jesus hat ihren Anfang bei Abraham, als Abraham der verheißene Sohn versprochen wurde. Diese Geschichte, die geht hier weiter und findet ihre Erfüllung. Und Leute, die Geschichte von Jesus Christus hat bei David, dem großen König Israels, angefangen und findet hier ihre Erfüllung. Das ist der erste Satz des Matthäusevangeliums und des gesamten Neuen Testaments. Und deswegen hat die frühe Kirche im 2. und 3. Jahrhundert auch das Matthäusevangelium an den Anfang des neutestamentlichen Kanons gestellt, weil wir hier sozusagen diese Geschichte Israels haben, die ihre Erfüllung, ihre Fortsetzung in Jesus Christus von Nazareth findet. Und dann haben wir ganz, ganz viele Parallelen von dem Leben Jesus zu der Geschichte des Volkes Israels. Wenn wir das Matthäusevangelium lesen, da ist dieser König Herodes, der alle Kinder umbringen will. Genauso haben wir den Pharao von Ägypten, der alle Kinder umbringen will. Und wir haben jemanden, der gerettet wird: Jesus, Mose im Alten Testament. Wir haben jemanden, der nach Ägypten ziehen muss. Jesus zieht mit seiner Familie nach Ägypten, genau da, wo das Volk Israel auch gewesen ist. Und dann kommt Jesus ins Land, genau wie das Volk Israel ins Land gekommen ist. Und Jesus lässt sich taufen im Jordan, genau wie das Volk Israel durch den Jordan in das Land ziehen musste. Und wird dann versucht, 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste, genau wie das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste. Und dann kommen wir an einen Berg, das ist das, was wir gelesen haben, Kapitel 5. Wir kommen an einen Berg, genau wie das Volk Israel an einen Berg kam, wo es das Gesetz empfing. Und hier kommen wir an einen Berg, wo der Messias, wo der König Israels das Gesetz seinen Jüngern gibt. Das Gesetz des Christus, das neue Gesetz, Denn er sagt in 5,17, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und die Propheten abzulösen, sondern um es zu seiner Fülle zu bringen, um seine wahre Bedeutung euch zu zeigen. Ja, was heißt das, du sollst nicht lügen? Ja, was heißt das, du sollst nicht Ehe brechen? Es geht nicht nur um die Tat, es beginnt bereits im Herzen. Er zeigt die ganze Dimension und die Fülle des Gesetzes als der König von Israel und als derjenige, der noch größere Autorität als der Gesetzgeber, nämlich Mose, hat. Und es ist so spannend, dass wir hier diese große Rede, die Bergpredigt, haben. Und es ist mir erst vor einiger Zeit aufgegangen, wow, die Bergpredigt beginnt mit einem Diskurs darüber oder mit einer Proklamation darüber, was es heißt, ein glückliches Leben zu führen. Damit beginnt die Bergpredigt. Damit beginnt die Anweisung an seine Jünger. Was bedeutet es, glücklich zu sein? Und das war genauso wie heute, auch in der Antike, ein ganz, ganz umstrittener Diskurs. Ja? Die einen haben gesagt, das Glück besteht in der Kontemplation, man muss sich da hinsetzen und den ganzen Tag meditieren und irgendwie das Göttliche suchen. Die anderen haben gesagt, nein, die Epikureer zum Beispiel, die Philosophen, nein, das Glück besteht einzig und allein, das Materielle zu genießen bis zum Abwinken, bis zum geht nicht mehr, denn irgendwann mal sind wir nicht mehr und wir müssen das meiste aus dem Leben draus machen. Und diese Frage ist ja heute auch eine Frage, die eigentlich jeden beschäftigt. Jeder möchte glücklich sein, jeder möchte das Maximum aus seinem Leben raus und am Ende sagen, yes, das hat sich gelohnt. Das war wirklich ein glückliches Leben. Und wenn wir jetzt diese Seligpreisungen lesen, merken wir, dass Jesus seine Agenda, seine große Rede mit diesem Thema beginnt und eigentlich alles auf den Kopf stellt. Dass er eigentlich alles auf den Kopf stellt, was wir uns so denken über ein glückliches und erfolgreiches Leben. Und sagt, Leute, in meinem Königreich funktioniert das anders. Und er setzt sich auf den Berg. Früher hat man sich hingesetzt, die Lehrer haben sich hingesetzt und die Schüler standen. Ja, weil das Sitzen ein besonderer Ausdruck von Autorität war. Der Lehrer sitzt, Jesus sitzt, setzt sich auf den Berg, die Jünger stehen um ihn herum. Und jetzt beginnt er und sagt, glückselig die geistlich arm sind. Glückselig die geistlich arm sind. Denn ihnen gehört das Königreich der Himmel. Komplett anders als das, was wir vielleicht erwartet haben. Voll von Glück sind die, die alles haben. Voll von Glück die, die sich alles leisten können. Voll von Glück, die immer dem neuesten Trend folgen können. Und Jesus sagt, voll von Glück bist du, wenn du geistlich arm bist. Du bist voll von Glück, wenn du morgens aufstehen darfst, dir deinen Kaffee machst und vor Gott trittst und sagst, Gott, ich brauche dich. Gott, ich brauche dich heute. Ich kann nicht alleine. Wenn du dieses Gefühl hast von Abhängigkeit, von Gott, ich brauche dich, dann sagt Jesus, bist du voll von Glück. Du bist glückselig zu preisen. Er preist dich, das ist eine Preisung, ja, ein Lobpreis auf die Leute, ein Hoch auf die Leute, könnte man vielleicht sagen. Ein Hoch auf die Leute oder ich feiere die Leute, die geistlich arm sind vor Gott. Die sagen, Gott, ich brauche dich heute. Die sagen, Gott, danke, dass du mir heute diesen Tag schenkst. Ich habe mir nicht ausgedacht, dass ich leben wollte. Keiner von uns hat sich ausgedacht, dass er leben wollte. Keiner hat mitentschieden. Du bist in die Welt gekommen und Gott wollte das. Und wir dürfen das anerkennen, jeden Morgen neu vor Gott treten und sagen, danke, dass ich leben darf und ich brauche dich. Und alles, was ich geben darf. Alles, was du geben darfst für Gott, kommt bereits aus seiner Hand. alles, was du Gott geben kannst, hat er dir geschenkt. Das ist so, als wenn mein Sohn mir ein Geburtstagsgeschenk machen wollte und mich dafür fragt, ob ich ihm 2 Euro geben kann. Ja? Und dann kauft er mir eine Tüte Bonbons oder was auch immer. Ja? So ist das. Alles kommt von ihm. Und das dürfen wir freudig und gerne anerkennen. Gott, wir brauchen dich und alles, was wir haben, kommt von dir. Die geistlich Armen vor Gott. Und dann sagt er, glücklich sind die, die trauern. Was ist das bitte schön? Glücklich sind die, die trauern? Hä? Wie bei so vielen Dingen ist das, was Jesus sagt, oft sehr, sehr paradox. Und man kann es nicht auflösen. Man kann es auch nicht mit dem Verstand irgendwie rationalisieren oder was auch immer. Man kann es erleben. Man kann es erleben und wir leben als Christen in vielen paradoxen Situationen. Ja? Dinge, die sich irgendwie widersprechen zu scheinen. Und das ist so eine Sache. Glücklich sind die, die trauern. Jesus war wie kein anderer jemand, der die Freude Gottes kannte. Der die Freude kannte, Gottes Gebote zu tun, für ihn zu leben, seinen Willen zu tun. Darin ging Jesus auf. Er liebte das. Er freute sich, das zu tun, was sein Vater wollte. Aber er kannte auch das Leid. Das Leid, das dadurch zustande kommt, dass wir in einer gebrochenen Welt leben. Ich finde das so gewaltig, wenn wir Johannes 11 lesen, Jesus am Grab von Lazarus, da steht dieser eine besondere Satz, da steht, er kommt zum Grab, er sieht, was der Tod anrichtet, den Zerbruch in den Beziehungen, ja, jemand hinterlässt eine Lücke, er sieht das ganze Drama, den Zerbruch in dieser Welt und dann steht da ein Satz, Jesus vergoss Tränen. Jesus vergoss Tränen. Ja, Jesus trauerte mit den Menschen, weil er spürte diesen Zerbruch der Welt und er sagt, glücklich sind die, die trauern. Glücklich sind die, denen das nicht alles egal ist. Ja, die vielleicht abends mal im Bett liegen und die trauern darüber, dass sich irgendwelche Eltern über dem Rücken ihrer Kinder streiten und dieses kleine, so zarte Kinderherz, ja, ein so krasses Phänomen in unserer Gesellschaft, so zugrunde geht. Ja, glücklich sind die, die nicht sagen, das ist normal. Glücklich sind die, die darüber Leid tragen und die das berührt, ja. Und die Tränen vergießen über das Leid. Glücklich sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. So aktuell diese Glückseligpreisung, so aktuell in einer Welt, wo es Krieg gibt, wo Leute Krieg führen, um Land, meistens geht es um Land, Land zu besitzen. Und Jesus sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land besitzen. Und ich denke mir manchmal, wie elendig muss das sein, in so einer Position eines Herrschers zu sein, der Land besitzen will, der die ganze Zeit Angst hat, dass er bedroht wird, der die ganze Zeit sich verteidigen muss und wenn er dann was hat, gucken muss, dass er neue militärische Stützpunkte aufbaut, damit das Land nicht weggenommen wird. Welch ein Elend und welch ein Glück, welch ein großes Glück zu wissen, die Sanftmütigen, die in Liebe, in Geduld weiter vorangehen, die Menschen nicht aufgeben. Das sind die, die wirklich Land haben. Das sind die, die wirklich Grund unter den Füßen haben. Grund und Boden, nämlich das Land, das Gott verheißen hat und das Land, das Gott gibt und das Land, das niemand nimmt. Glückselig, voll von Glück sind die Sanftmütigen. Voll von Glück sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Auch wieder so eine paradoxe Situation. Voll von Glück sind die, die einen Mangel empfinden. Ein Mangel. Die merken, es gibt hier einen Mangel an Gerechtigkeit und ich dürste, ich sehne mich danach, dass die Dinge ins Recht gesetzt werden. Meine Frau ist Juristin und hat bis vor kurzem bei einer Familienkanzlei gearbeitet und war einfach mit viel, viel Ungerechtigkeit konfrontiert. Und immer wieder kam sie auch nach Hause und sagte, Mensch, ich wünsche mir so sehr, dass das und das passiert, dass endlich sozusagen Dinge ins Recht gesetzt werden, dass Leute Recht bekommen, weil ihnen das Recht gehört, nicht weil sie den besseren Anwalt haben oder mehr Geld haben oder was auch immer. Ja? Und wir dürfen hungern, wir dürfen uns sehnen danach. Und Jesus sagt, nicht nur ihr Hungern wird gestillt, Jesus sagt, ihr werdet satt werden. Satt, wirklich gesättigt. Wirklich erfahren, yes, es gibt Gerechtigkeit. Und die Täter werden nicht für immer über ihre Opfer triumphieren. Es wird eine letzte Gerechtigkeit geben, weil Jesus Christus wiederkommen wird und weil er der König der Könige ist und der Richter. Ihr, die ihr hungert, ihr werdet gesättigt. Ihr werdet gesättigt werden und werdet erleben, dass es Gerechtigkeit gibt. Es gibt hier keine letzte Gerechtigkeit. Die gibt es nicht. Aber die Verheißung steht. Gottes Wort ist wahr. Und Gottes Verheißung wird sich erfüllen. Ihr werdet satt werden. Ihr werdet sehen, dass denen, denen Ungerechtigkeit widerfahren ist, dass sie von Gott selbst ins Recht gesetzt werden. Voll von Glück sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist ein großes Thema im Matthäusevangelium, Barmherzigkeit. Immer wieder kommt das Wort vor. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, geht hin und lernt, was das ist. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Barmherzigkeit. Voll von Glück sind die, die sich berühren lassen, die den Bedürftigen helfen. Und so einprägsam wird dieses Thema uns vorgestellt in der Szene des großen Endgerichts in Matthäus 25. Dort kommen die Menschen zu Jesus und Jesus sagt zu den einen, kommt in die Freude Gottes, kommt in das Reich Gottes, denn ihr habt mich bekleidet, ihr habt mich besucht, als ich im Gefängnis war, ihr habt mir was zu essen gegeben, als ich hungerte. Und Jesus sagt, wann? Die anderen sagen, wann ist das passiert? Und dann sagt Jesus, was ihr irgendeinem dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Barmherzigkeit, ihr Lieben, ist ein Maßstab im Endgericht. Ob du in das Reich Gottes eingehen wirst oder nicht, hängt davon ab, ob du dich von dem Leid deines Nächsten berühren hast lassen. Oder nicht? Hast du selbst genügsam gelebt, einfach nur dein Ding gemacht, dein Herz vor allem anderen verschlossen, immer irgendwelche Ausreden gehabt, warum du nicht helfen darfst? Denn wie wir an den Menschen um uns herum handeln, so handeln wir an Gott. Der Mensch ist der Ausdruck, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Das ist eine radikale Wahrheit. Der Mensch ist Bild Gottes und deswegen sagt Jesus hier, was ihr an einem dieser Menschen getan habt, das habt ihr an mir getan. Und Jesus sagt, glücklich sind die, die sich bewegen lassen, die dem Nächsten zur Seite stehen, wo er Hilfe braucht, die Barmherzigkeit an dem Nächsten üben und nicht selbstgenügsam durch das Leben gehen. Voll von Glück sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Das ist, ihr Lieben, mein Favorite irgendwie, dieser Spruch, der hat es so in sich. Aus mehreren Gründen. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Man merkt im Matthäusevangelium, Jesus zielt auf das Herz. Auch bei den Geboten, wenn er die Gebote erklärt, er geht wirklich in die Tiefe und sagt, Leute, Ehebruch beginnt nicht da, wenn ihr sozusagen schon Ehebruch begangen habt, sondern es beginnt da, wo ich eine andere Frau ansehe und wie ich sie anschaue, in meinem Herzen. Und so viel, ich sage das auch als Lehrer jetzt und als Dozent in unserem ganzen Schulsystem ist hierauf ausgerichtet. Wissen, Fertigkeiten, Techniken und. Wer bildet die Herzen unserer Kinder? Wer macht diese Arbeit an den Herzen, auf die Jesus hier abzielt, ein reines Herz zu haben? Denn sie werden Gott schauen. Was heißt das? Natürlich heißt das, dass wir in unseren Beziehungen treu sind, dass die Ehe heilig und geehrt ist für Jesus Christus, dass wir treu unseren Partnern sind, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass wir ein Problem mit Pornografie haben, dass wir dagegen ankämpfen, uns öffnen, Buße tun, uns Hilfe suchen. Aber es fängt vor allen Dingen im Herzen an. Was passiert in meinem Herzen, wenn ich alleine bin? Wenn keiner mir über die Schulter schaut? Was geht in meinem Herzen ab? Und was in meinem Herzen abgeht, das sagt sehr, sehr viel über mich aus. Welche Gedanken ich habe, worüber ich nachsinne, was mich bewegt und beschäftigt. Das sagt sehr, sehr viel über mich aus und wer ich wirklich bin. Das alles, was im Verborgenen in meinem Herzen stattfindet. Die ein reines Herz haben. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor. Das Erste, was er dann sagt, Markus 7, ehebrecherische Gedanken. Finde ich krass, dass das das Erste ist, was er sagt. Und ich glaube, wir haben einfach eine Stütze, eine Kraft durch den Heiligen Geist, diese Gedanken, diese bösen Gedanken, die aus unserem Herzen kommen, oder diese Gedanken voller Sorge, voller Verzweiflung, voller Angst, die mit Jesus Christus zu überwinden. Und wirklich immer wieder ins Gebet zu gehen, uns die Wahrheiten Gottes zuzusprechen und unser Herz erfüllen zu lassen von seinen Verheißungen. Wenn ich eine Frau sehe, die ich attraktiv finde, den Gedanken, die sich daraus ergeben, nicht Raum zu geben, zu sagen, nein, ich verschließe mein Herz dafür. Wenn du als Schwester einen Arbeitskollegen hast, der dir eigentlich viel besser zuhört als dein eigener Mann und viel sympathischer ist als dein eigener Mann, dann im Herzen bereit zu sagen, nein, stopp, ich gehe nicht weiter. Ich hänge mich an meinen Mann, ich entscheide mich für den Weg der Treue, für den Weg, dem König, meinem Retter, zu folgen. Im Herzen, voll von Glück, sind die, die ein reines Herz haben. Wie gewaltig ist das? Und ihr Lieben, und ich möchte schließen mit der Verheißung, die das in sich trägt. Denn sie werden Gott schauen. Das ist so klar, ja? Du kannst nicht auf der einen Seite Pornografie dir reinziehen, auf der anderen Seite Gott schauen. Das widerspricht sich, ja? Gott sagt, glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Das ist so, mich haut das so vom Hocker, sie werden Gott schauen, weil eigentlich geht das nicht. 1. Timotheus 6, da wird Gott gepriesen, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den niemand der Menschen gesehen hat, noch sehen kann. Das ist ein großes Thema auch im Alten Testament. Mose will Gott sehen, 2. Mose 33, und Gott sagt, du kannst mich nicht sehen. Ja, dann muss sich Mose da in den Felsen stecken und Gott hält seine Hand und dann kann Mose den Rücken von Gott sehen. Ja, du kannst Gott nicht sehen. Die Eltern von Simson sind total erschrocken, als sie diese Begegnung mit dem Engel hatten. Wir haben Gott gesehen, wir müssen sterben. Wir können nicht leben. Und dann, sie werden Gott schauen, die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Und wie gewaltig ist das, zu sehen, zu erkennen, zu verstehen, Gott in seiner Schönheit, in seiner Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, wie gut er ist, schmeckt und seht, dass Gott gütig ist, ja, dass sein Herz für seine Menschen schlägt, für seine Welt, wie wunderbar seine Werke sind, wie groß Gott einfach ist und wie gut und wie schön, wie herrlich Gott ist. Und Geschwister, lohnt sich das nicht? Lohnt sich das nicht, dafür für ein reines Herz zu kämpfen? Zu sagen, yes, ich will zu denen gehören, die voller Glück sind. Alles andere macht dich nur kaputt. Alles andere zerstört dich nur und deine Beziehungen. Aber dieses reine Herz von Treue, von Aufrichtigkeit, von Ehrlichkeit, von Aufrichtigkeit gegenüber Gott und deinen Mitmenschen, das hat so eine wunderbare Verheißung, nämlich zu sehen, wer Gott ist und sich in ihm immer mehr zu freuen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und dass wir voll von Glück sein dürfen, dass du uns glücklich preist als deine Nachfolger, Jesus, als deine Jünger. Und dass du durch deinen Geist in uns wirkst und dass wir dieses wahre Glück anstreben dürfen und immer mehr auch erleben dürfen. Danke, Vater, dafür. Ich möchte gerne noch einfach eine Minute geben, wo jeder von euch einfach nochmal das Wort nachhört und sich eine Aufgabe, die ich mitgebe, eine Glückseligpreisung für die Woche aussucht. Such dir eine Glückseligpreisung aus und meditiere sie einfach jeden Morgen bei deinem Kaffee. Nimm sie mit und lass sie dein Herz verändern.